Diese verkommenen Gauner wollen der ganzen Welt weismachen, dass sie die Hüter des wahren Glaubens sind. Aber ihre Taten zeigen, dass sie ungebildete Esel sind, die die Bibel nicht verstehen. Am liebsten würde man sie von Blitz und Donner erschlagen sehen, vom Höllenfeuer verbrannt, von Pest, Syphilis, Karbunkeln und allen möglichen Plagen heimgesucht. Schämt euch, ihr Päpste, Kardinäle und wer ihr sonst noch seid am römischen Hof. Man sollte euch in Fesseln, Ketten und Kerker legen.
So klingt es, wenn ein ohnehin schon grob geschnitzter Feingeist jedes Feingefühl verliert. Was Sie da gehört haben, war das letzte Aufbäumen Martin Luthers gegen die römisch-katholische Kirche. Geschrieben etwa ein Jahr vor seinem Tod. Ein verbales Fegefeuer, weit entfernt vom gelernten Bild des friedlichen Reformators. Widersprüche wie diese sind der Leitgedanke unserer neuen Podcast-Serie.
Grenzgänger, Pioniere der deutschen Geschichte. Zwischen Verfehlung und Vermächtnis. Ein Pioneer Original.
Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie zum Auftakt dieser neuen Serie. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten, die weit mehr sind als die Denkmäler, die man ihnen gesetzt oder die Feindbilder, die man aus ihnen geschnitzt hat. Die Gutes hinterlassen haben, aber auch auf Abwege geraten sind. Wir zeichnen keine strahlenden Porträts, sondern Panoramen voller Licht und Schatten. Die zentrale Frage: Was können wir heute von diesen Persönlichkeiten lernen? Beginnen werden wir mit Martin Luther. Josie Müller, die Wirtschaftschefin im Pioneer-Podcast-Team, hat sich durch historische Schriften gearbeitet, hat diese vertonen lassen und sie hat sich eine ausgemachte Luther-Kennerin an die Seite geholt. Und zwar Deutschlands bekannteste Theologin Margot Käßmann. Die zwei nehmen uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit, die mit kritischem Blick dann zurück ins Heute führt.
Wobei wir uns hiermit vielleicht an Luther versündigen, denn Frauen, die sich anschicken, öffentlich über kluge Dinge zu sprechen, waren jetzt nicht ganz so seins. Da war er dann doch nur ein Mann seiner Zeit. In seinen später so berühmten Tischreden, die von Weggefährten niedergeschrieben wurden, soll er sich so geäußert haben.
Weiberregiment hat nie was Gutes ausgerichtet. Frauen reden über den Haushalt mit großer Beredsamkeit. Sie könnten damit sogar Cicero in den Schatten stellen. Und was sie mit Beredsamkeit nicht schaffen, setzen sie mit Tränen durch. Wenn sie über öffentliche Angelegenheiten reden, taugt das nichts. Selbst wenn es an Worten nicht fehlt, so fehlt es am richtigen Verständnis.
Ja, wenn Luther mit seinen Anhängern in bierseliger Stimmung zusammengesessen und Reden geschwungen hat, konnte der große Mann auch kleingeistig sein. Doch trotz aller männlichen Überlegenheitsattitüde seiner Zeit wusste er immerhin das.
Stellt euch vor, es gäbe das weibliche Geschlecht nicht. Die Staaten und die Gemeinden gingen zugrunde. Die Welt kann nicht ohne Frauen bestehen. Sogar wenn die Männer die Kinder selbst zur Welt bringen würden.
Gleichstellungsbeauftragter würde Luther damit natürlich trotzdem nicht werden. Aber er war ja auch nicht der große Emanzipator im feministischen, sondern im theologischen Sinne. Und da war er wirklich groß. Alles in den Blick nimmt eine der profiliertesten Persönlichkeiten unserer Zeit, wenn es um Glaubensfragen geht, die evangelisch-lutherische Theologin Margot Käßmann. Bekannt dafür, dass sie kritisch mit Kirche und Religion umgeht, insbesondere mit Luther.
Ja, Luther hat ziemlich zotige Witze über Frauen gerissen, muss man sagen. Also da spürst du auch die Frauenverachtung jener Zeit. Er hat aber auch was gebracht. Er hat nämlich geschrieben, jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, Papst. Nun hat er nicht drüber nachgedacht, dass auch Frauen getauft sind, aber in der evangelischen Kirche hat das den Weg zur Frauenordination bereitet, weil dann gesagt wurde, ja, wenn jeder getaufte Christ jedes Amt annehmen kann, dann dürfen auch Frauen alle Ämter in der Kirche ausüben. Hat 450 Jahre gedauert, aber dann kam die Erkenntnis doch.
Ja, und worüber Luther wohl auch nicht nachgedacht hat, dass es dafür eine ganz neue Kirche geben muss. Denn er wollte reformieren im eigentlichen Sinne des Wortes. Er wollte die eine Kirche, die es für ihn gab, erneuern. Das ist ihm nicht gelungen, aber dafür so viel mehr.
Tatsächlich denke ich, dass die Person Luthers und sein Werk kaum zu unterschätzen sind, weil ich denke, wir unsere Zeit heute mit dem Einzelgewissen des Menschen, unsere Sprache, vielleicht überhaupt diese Freiheit des Denkens ohne Luther kaum vorstellbar ist.
Freiheit ist für die wenigsten greifbar, als Luther 1483 im kleinen Städtchen Eisleben geboren wird. Freiheit ist ein Privileg der Mächtigen. Wissen und Bildung sind elitäres Gut. Materieller Besitz und intellektuelles Vermögen sammeln sich bei Adel und Kirche, für die alle anderen zu Kreuze kriechen müssen. Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt sind institutionalisierter Standard, initiiert oder legitimiert im Namen Gottes. Kritiker werden nicht geduldet. In ganz Europa brennen sie auf Scheiterhaufen. Doch ihre Asche wird zum Nährboden für Martin Luther.
Also theologisch können wir sagen, hatte er Vorreiter, der wichtigste sicher 100 Jahre vor ihm, Jan Hus in Prag, der auch schon die Legitimität des Papstes angeprangert hat. Wir müssen sagen, in der Zeit, in der Luther geboren wird, im Spätmittelalter, sind die Menschen wirklich geknechtet, gerade auch durch den Ablasshandel. Sie glauben, sie müssen Geld bezahlen, damit ihre Seele nicht im Fegefeuer endet. Und dagegen regte sich in Haufen, wie das damals hieß, Widerstand.
Die Renaissance mit ihren humanistischen Strömungen zieht auf. Da Vinci, Machiavelli und Erasmus von Rotterdam setzen neue Maßstäbe im Denken, die mit der Erfindung des Buchdrucks verbreitet werden. Ein neuer Wind weht. Dass Martin Luther ihn zu einem Sturm werden lässt, ist alles andere als abzusehen. Sein Vater ist Bergbauer, der sich hocharbeitet zum Meister, eine eigene Schmelzhütte anspart und der Familie zu kleinem Wohlstand verhilft. Die Eltern können es sich leisten, ihn zur Schule zu schicken. Sein Vater will, dass er Jurist wird.
Also familiär war ihm sicher eine Karriere als Theologe oder Reformator nicht in die Wiege gelegt. Also erst sagen wir mal nicht in Armut aufgewachsen, aber jedenfalls nicht in einer intellektuellen Atmosphäre. Kommt dann ja nach Erfurt zum Studium, da macht er erstmal sein Abitur und soll dann Jura studieren. Das hat der Vater für ihn vorgesehen, weil er glaubt, dann kann er auch im Bergbau als Jurist vielleicht eine Karriere machen.
Doch es kommt anders. Auf dem Rückweg von einem Besuch bei seiner Familie gerät er in ein Gewitter. Damals ist Luther Anfang 20.
Warum er dann in diesem berühmten Gewitter 1505 auf einmal die heilige Anna anruft, ich will ein Mönch werden, das ist historisch sehr umstritten. Da gibt es unterschiedlichste Erklärungen. Also, dass ihn die Pest schockiert hat, dass er in einer Lebenskrise war, weil das Jura ihm überhaupt nicht gepasst hat. Konflikte vielleicht auch mit den Eltern. Aber auf jeden Fall ist er in einer Art Krise und sieht dieses Gewitter dann als Zeichen Gottes. Wenn ich jetzt überlebe, dann werde ich Mönch.
Den Grundstein für diese Geschichte legt Luther selbst. In seinen Tischreden erzählt er später, wie Blitz und Donner zum Wendepunkt werden.
Von einem Blitzstrahl erschüttert, rief ich vor Schreck, Hilf, du heilige Anna, und ich will Mönch werden. Nachher reute mich das Gelübde und viele rieten mir ab. Mein Vater war sehr zornig, wollte toll werden, aber ganz unzufrieden, wollte mir es nicht gestatten. Gleichwohl wollte ich es mit seinem Wissen und Willen tun. Als ich es ihm schrieb, antwortete er mir schriftlich und nannte mich du. Vorher redete er mich mit ihr an, weil ich Magister war. Nun sagte er mir alle Gunst und väterlichen Willen ab.
Der Vater muss es letztlich akzeptieren und Luther lebt asketisch als Mönch in dunklem Kapuzengewand im Schatten aller weltlichen Freuden bei den Erfurter Augustiner-Eremiten. Einem römisch-katholischen Orden mit strengen Regeln, wenig Schlaf und viel Gebet. Er wird Priester, studiert Theologie und soll dann im kaum bekannten Wittenberg lehren. Es gehört zum sächsischen Kurfürst Friedrich III. Der will aus dem 2000-Einwohner-Örtchen mehr machen. Es bekommt ein Schlösschen samt Kirche, Lukas Cranach als Hofmaler und eine Universität. Luther ist anfangs allerdings wenig angetan.
Die Wittenberger leben am Rand der Zivilisation. Hätten sie sich nur etwas weiter angesiedelt, wären sie mitten in die Barbarei gekommen.
Das Epizentrum der Barbarei soll für Luther aber Rom werden. Seine einzige große Reise führt ihn in den 1510er Jahren für einige Wochen als Vertreter der Augustiner dorthin. Und was er dort sieht, erschüttert seinen Glauben. Während er von der Liebe zu Gott lebt, residiert dessen selbsternannter irdischer Stellvertreter in ungeahntem Reichtum vor prunkvoller Kulisse.
Er muss doch schockiert gewesen sein von dem, was er gesehen hat. Also Prunk und Protz, das war ja unvorstellbar. Wir müssen uns vorstellen, der kommt da aus Erfurt oder Wittenberg. Das waren Kleinststädte. Und dann kommt er in dieses Rom, sieht dieses ganze Gold, diese Pracht. Ich denke, dass seine spätere Papstkritik da durchaus einen Ursprung hat in diesem Erlebnis.
Und es führt zu Luthers erstem großen Coup, dem Thesenanschlag von Wittenberg, seinem Kampf gegen den Ablasshandel. Er ist damals Anfang 30.
Ja, wir müssen uns vorstellen, dass Martin Luther 1517 Theologieprofessor ist. Er liest den Römerbrief vor allen Dingen, also Neues Testament, in seinen Vorlesungen. Das arbeitet in ihm und er ist ein wirklich penibler Exeget, der die einzelnen Verse durchschaut in der Bibel, und immer stärker wird ihm dieser Widerspruch bewusst zwischen der Realität der Kirche, die er erlebt, mit diesem ganzen Erlass von Strafen durch den Papst und Fegefeuerdrohungen, auch gegenüber Toten, dann noch Verstorbenen. Und auf der anderen Seite liest er ja im Römerbrief, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also gerechtfertigt wirst du aus Glauben und nicht durch Geld, das du zahlst oder Taten, die du tust oder Bußhandlungen, die dir auferlegt werden. Und 1517 fangen die Thesen ja auch damit an, das ganze Leben soll eine Buße sein.
Als Jesus Christus sagte, tut Buße, wollte er, dass das ganze Leben Buße sei. Es irren die Ablassprediger, die sagen, dass ein Mensch durch Ablässe vor jeder Strafe errettet wird. Unausweichlich wird der größte Teil des Volkes betrogen. Zu glauben, dass die päpstlichen Ablässe jemanden von seinen Sünden freisprechen könnten, selbst wenn er in einem extrem unwahrscheinlichen Fall die Gottesmutter vergewaltigt hätte, ist schlichtweg verrückt.
Also er wehrt sich dagegen, dass du einzelne Bußhandlungen vollziehst und dann die Kirche dir sagt, wenn du das und das machst, dann werden dir deine Sünden erlassen. Also diesen Zusammenhang findet er in der Bibel einfach nicht.
Historiker wiederum finden keine Belege dafür, dass Luther seine Thesen wirklich selbst an diese Kirchentür geschlagen hat. Möglicherweise ist das Legende. Denkbar ist, dass einer seiner Anhänger ganz unspektakulär mit einem Eimer Leim zugange war oder einfach nur eine Handvoll Nachdrucke unters Volk kam.
Es gibt aber Historiker, die sagen, das ist nicht nur eine Legende, es war üblich, dass Studierende und Professoren Nachrichten an die Kirchentür genagelt haben. Das war gang und gäbe. Also ich halte es damit, dass er sie angenagelt hat. Auch Legenden haben ja meistens einen wahren Kern. Und wie gesagt, die Historiker sind da unterschiedlicher Meinung. Das habe ich immer wieder erlebt. Die können sich da richtig verkämpfen, ob er sie nun angenagelt hat oder ob sie einfach gedruckt und verbreitet wurden, die 95 Thesen.
Spekuliert wird auch über weitere Gründe, warum Luther diese Thesen verfasst hat. Einer der Faktoren könnte ein zunehmend leeres Gotteshaus gewesen sein. Ablassbriefe waren bequemer als Kirchenbänke und Gottesdienste waren weit weniger unterhaltsam als das Spektakel, das die Vertriebler des Vatikans veranstaltet haben.
Also wir müssen uns ein bisschen diesen Ablasshandel vorstellen wie eine Inszenierung. Also der Tetzel, einer der größten Ablasshändler, ja, der kam dann in so ein Dorf und hat gezeigt, das ist die Hölle und Fegefeuer. Er hat den Leuten so eine Angst eingejagt dabei, dass sie dann ordentlich gezahlt haben. Das war ein Riesenspektakel. Viel besser inszeniert als so eine lateinische Messe. Und deshalb hatte das eine ganz große Anziehungskraft. Und das hat Luther einfach zornig gemacht, weil er gesagt hat, das hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun.
Einige der Reden des Ablasspredigers Johann Tetzel aus der Zeit um Martin Luther haben als Abschriften die Zeit überdauert.
Was überlegst du? Warum vergießest du jetzt Tränen um deine Sünden? Wer Almosen in den Kasten legt, der wird vollkommene Vergebung aller seiner Sünden haben. Was steht ihr also müßig? Laufet alle um das Heil eurer Seele. Seid rasch. Jetzt ist es Zeit, Gottes Stimme zu hören. Keine Gebete, keine Fürbitten helfen euch. Zaudert nicht!
Es sind diese Geldeintreiber, die Luther zuerst ins Visier nimmt. Ob ihm klar ist, dass er damit die Kirche als mächtigsten Player seiner Zeit herausfordert, darf zumindest angezweifelt werden. Er ist vorsichtig, wenn nicht gar unsicher und vielleicht auch noch etwas naiv. Denn an dem Tag, an dem die Thesen in Wittenberg an der Kirchentür hängen, schickt er sie auch an den Mainzer Erzbischof. Der Tonfall? Ehrfürchtig und unterwürfig.
Verzeiht mir, dass ich, der Geringste unter den Menschen, es wage, an eure höchste Erhabenheit einen Brief zu richten. Der Herr Jesus ist mein Zeuge, dass ich eingedenk meiner Niedrigkeit und Nichtswürdigkeit lange aufgeschoben habe, was mit unverschämter Stirn ich vollbringe. Es wird im Land der päpstliche Ablass unter eurem Namen ringsrum angeboten. Die unseligen Leute meinen, wenn sie Ablassbriefe lösen, seien sie ihrer Seligkeit gewiss. Die Gnadenwirkungen seien so kräftig, dass keine Sünde zu groß ist. Nirgendwo hat das Christus befohlen. Wie groß ist daher der Gräuel? Ich kann darüber nicht länger schweigen. Was kann ich anderes tun, als dass ich bitte, ein Auge väterlicher Sorge auf diese Sache haben zu wollen?
Statt mit väterlicher Sorge ein Auge darauf zu werfen, leitet der Erzbischof das Schreiben nach Rom weiter, wo Luther in den Verdacht der Ketzerei gerät. Zumal er auch damit anfängt, auf Deutsch zu predigen. Die übliche Kirchensprache, auch wenn sie nur Gelehrten vorbehalten war, ist bis dato Latein. Gottesdienste waren schlicht und ergreifend nicht zu verstehen.
Es gibt auch historische Belege, dass manche der Priester das Latein selber nicht verstanden haben, dass sie gar keine Bildung hatten, Latein zu verstehen. Auf jeden Fall, aber das Kirchenvolk hat überhaupt nichts verstanden. Und das war ja ein großes Anliegen von Luther. Er wollte, dass die Gemeinde beteiligt ist. Ja, also die durfte auf einmal singen. Das gab es ja vorher auch gar nicht. Die Gemeinde hat nicht gesungen. Und deshalb hat Luther auch über seine Lieder, hat ja 33 Lieder auch gedichtet, die Beteiligung der Gemeinde gefordert. Er hat sogar das Krippenspiel dann erfunden, ja, mit vom Himmel hoch, da komme ich her, mit diesem Lied. Dazu konnten die Kinder die Szenen spielen. Also er hatte schon auch eine große didaktische Ader, würden wir heute sagen. Aber auf jeden Fall verändert sich der Gottesdienst natürlich völlig, wenn die Menschen auf einmal verstehen, was gesagt wird. Das ist eine Entmächtigung der Priester und eine Ermächtigung des Kirchenvolkes. Und damit ist das im Grunde revolutionär.
Im Jahr nach dem Thesenanschlag beauftragt der Papst einen seiner Hoftheologen damit, Luthers Tun zu beurteilen. Und der, welche Überraschung, kommt zu dem Schluss, dass es sich um ketzerische Taten handelt. Also wird ein Verfahren gegen Luther eröffnet. Er soll sich in Rom erklären. Doch sein Landesherr, der sächsische Kurfürst Friedrich III., schafft es, die Anhörung ins wesentlich näher gelegene Augsburg zu verlegen. Und damit rettet er Luther möglicherweise zum ersten Mal das Leben. Denn Luther weigert sich, seine Aussagen und sein Tun zu widerrufen. Aber ehe er festgesetzt werden kann, gelingt ihm die Flucht. In einer Nacht- und Nebelaktion, vermutlich auch dank Unterstützung der Bevölkerung, schafft er es unbeschadet zurück nach Wittenberg. Und spätestens jetzt wird Luther Teil eines Machtkampfes, der weit über ihn hinausgeht. Denn das päpstliche Finanzgebaren inklusive des Ablasshandels wird schon vor Luther vom Adel zunehmend missbilligt. Auch Sachsens Kurfürst Friedrich gehört zu den Kritikern. Einer der Hauptgründe? Gewaltige Summen an Geld, die sich der Adel für seine Ländereien sichern könnte, fließen nach Rom. Eine entscheidende Rolle spielen die Fuggers in all dem. Wegbereiter unseres heutigen Finanz- und Bankensystems. Denn sie agieren als Bankiers der Päpste, sind die Hausbank der Kaiser und Könige stellenden Habsburger und überhaupt Kreditgeber für alle. Politik, Religion, Geld, Macht und damit gegenseitige Abhängigkeiten sind engstens miteinander verflochten. Martin Luther kommt einigen hier gerade recht.
Ja, wir können klar sagen, dass es politische Interessen gab und auch Machtinteressen. Friedrich der Weise hat seine schützende Hand über seinen kleinen Theologieprofessor da aus Wittenberg gehalten. Da ging es um Einflussgebiete, wem gehört was. Also es war dann auch ein Machtkampf.
Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle, wo es um Macht und Geld geht. Luther hat vielleicht auch mit der Entstehung des Kapitalismus zu tun. Der Philosoph Max Weber meinte, dass die protestantische Ethik, die auf Luthers Vorstellungen von Beruf, Arbeitsmoral und Fleiß fußt, den Geist des Kapitalismus aus der Flasche gelassen hätte.
Als Theologin sehe ich zwei Punkte. Einmal tatsächlich Luthers Bild vom Beruf. Also Luther hätte nie von einem Job gesprochen, mit dem du Geld verdienst, sondern er sagt, jeder Mensch hat eine Gabe, eine Begabung und deshalb einen Beruf, der eine Berufung ist. Und jeder Beruf wird auch gebraucht für das Gemeinwesen. Also er sagt, den Besen schwingende Magd ist genauso richtig wie der regierende Fürst. Und jeder soll auch als anständiger Christenmensch seiner Berufung nachgehen, seinen Beruf ausüben. Also Faulheit ist der Christenmenschensache nicht, kurz gefasst. Also das ist der lutherische Anteil. Dann kommt sicher sehr stark der reformierte Anteil. Also Zwingli und Calvin, wenn man mal Bilder sieht, sowohl von Luther als auch von Calvin, sieht man schon, Luther ist üppig, füllig, hat sehr gerne gegessen und getrunken. Calvin ist hager und sieht nicht sehr lebenslustig aus. Und gerade dieser Calvinismus ist ja das, was wir dann als die Pilgrim Fathers bezeichnen, die nach Amerika gegangen sind. Und da war es wirklich so, also nicht tanzen, nicht das Geld verprassen, kein Alkohol trinken, sondern arbeiten. Das ist das Leben. Und dann entsteht Kapital. Und so, also ist jetzt ein bisschen sehr kurz gefasst, aber entsteht quasi Kapitalismus, weil so viel Kapital sich anhäuft, dass dann auch vermehrt wird.
Luther wäre wahrscheinlich kein Fan davon gewesen, denn er hat Arbeit nicht mit dem Anhäufen und Vermehren von Geld gleichgesetzt.
Was haben die, die all ihre Sorge und ihren Fleiß darauf verwandt haben, viel Gut und Geld zusammenzuscharren, schließlich erreicht? Du wirst nie finden, dass sie selber froh geworden sind. Überlass es nur dem Teufel und der Welt, mit ihrem Schein zu betrügen, der wohl eine Zeit lang währt, aber am Ende nichts ist.
Und Luther selbst wäre vermutlich auch ein wahnsinnig schlechter Kapitalist geworden. Um Geldfragen hat sich seine Frau gekümmert. Katharina von Bora war nämlich nicht nur so mutig, als Nonne aus einem Kloster zu fliehen, sondern auch so klug, die Familie über Wasser zu halten und das mit professionellen Mitteln. Und nebenbei hat sie verhindert, dass Luther als Einsiedler den Blick aufs echte Leben verliert.
Katharina von Bora ist tatsächlich aus dem Kloster geflohen, weil sie Luthers Schriften gelesen hatte. Also das war durchaus eine gebildete Frau. Sie drängt ihm ein bisschen fast zur Heirat. Und ich habe mal gesagt, ich hätte den nicht so gerne geheiratet. Einen 42-jährigen Mann, der noch nie eine Beziehung hatte, das war sicher nicht so leicht. Aber er ist dann auch irgendwie ganz liebevoll, dass er sagt, auf einmal wacht er morgens mit zwei Zöpfen neben sich auf. Und das findet er doch ganz schön. Und sie haben ja dann auch 6 Kinder. Und er muss auch ein wirklich liebevoller Vater gewesen sein, gerade für seine Zeit. Und Katharina von Bora war diejenige, die den Haushalt geführt hat. Also der hatte ja auch kein Geld, muss man so sagen, Luther. Und dann eben, indem sie Kost und Logis für Studenten dargeboten hat, indem sie Bier gebraut und verkauft hat. Also die war diejenige auch, die die wirtschaftliche Situation der Familie überhaupt erst in Gang gebracht hat. Und er hat sie dann oft Herr Käthe genannt, weil er gesagt hat, sie hat eigentlich hier die Hosen an.
Damit gehört auch sie zu den großen Unterstützern in Luthers Kampf. Zudem wird er von reformwilligen Gelehrten unterstützt. Sein wichtigster Mitstreiter ist Philipp Melanchthon, ein hochbegabter Humanist und Theologe, der Luthers teilweise übersprudelnde Gedanken systematisch ordnet und ausformuliert. Das hilft ihm bei der Bevölkerung, immer größeren Anklang zu finden und eben auch beim Adel, den Luther auch fordert. In einer seiner ersten großen Schriften nach den 95 Thesen ruft er dazu auf, Verantwortung zu übernehmen, die reformatorischen Anliegen politisch umzusetzen und dabei auch das Volk einzubinden, in dem es gebildet wird.
Das war ja ein großes Anliegen von Luther, dann gerade auch in seinem Brief an den christlichen Adel deutscher Nation 1520 dann, dass er gesagt hat, wir müssen Schulen gründen für jeden Jungen, jedes Mädchen, damit sie selber lesen können.
Doch Luther wird auch radikaler. 1520 erreicht ihn ein offizielles Schreiben aus Rom. Seine Thesen sind offiziell als ketzerisch verurteilt. Wenn er nicht widerruft, wird er exkommuniziert. Daraufhin brennen in Wittenberg Bücher. Neben dem päpstlichen Brief gehen Kirchenrechtswerke und Beichtanweisungen in Flammen auf.
Wir können Luther nicht als Mann ohne Widersprüche sehen. Aber ich kann mir diesen aufbrausenden jungen Mann auch vorstellen, der da am Anfang erstmal sehr zögerlich ist und dann aber, als er seinen Standpunkt gefunden hat, hat auch ja dann Mitstreiter, die dann auch überschwappen in ihrer Euphorie, dass sie jetzt alles revolutionär ändern.
Anfang 1521 wird Luther tatsächlich exkommuniziert und vor dem Reichstag zu Worms soll ihm der Prozess gemacht werden. Ein Spektakel der besonderen Art. Die Anhörung findet in einem mittelalterlichen Palastbau statt. In dem schmuckvollen Saal sitzen der Kaiser, die bedeutendsten Kurfürsten, hohe Reichsstände und geistliche Würdenträger, die alle extrem elaboriert gekleidet und wahnsinnig mächtig sind, während Luther in einfacher Kutte dort steht und eigentlich nichts weiter hat als seinen Glauben und seine Überzeugung. Letztlich muss er damit rechnen, zum Tode verurteilt zu werden.
Das muss man sagen, da hat Luther Angst. Wir müssen uns auch vorstellen, dieser kleine Mönch da aus dem kleinen Wittenberg kommt zu einem Reichstag. Das war ja auch ein Riesenereignis. Der junge Kaiser Karl ist da, ja, der ist Polyglott, der kennt die Welt, jung wie er ist. Und für den ist doch dieses kleine Ereignis da in Wittenberg eigentlich relativ irrelevant. Der Kaiser Karl hat wirklich andere Probleme in der Zeit im Großen Reich. Und dann sind da die Delegierten des Papstes, die natürlich auch mit Prunk daherkommen. Aber schon da ist es so, dass Luther zur Ikone des Volkes wird. Also es wird gesagt, dass schon auf dem Weg nach Worms haben ihm Leute zugeklatscht, applaudiert, ihm Mut gemacht. Und als er seinen ersten Auftritt hat vor dem Reichstag, muss er ganz schön klein gewirkt haben und ängstlich. Luther hat dann diese Nacht vor seinem zweiten Auftritt, und ich nehme an, dass er da gedacht hat, jetzt habe ich das alles so erforscht, ich bin mir doch sicher, ich stehe jetzt dazu. Und der Auftritt am zweiten Tag muss ganz anders gewesen sein, dass er da wirklich selbstbewusst stand und gesagt hat, wenn ich nicht durch Vernunftgründe oder durch die Bibel widerlegt werde, dann wäre es gegen mein Gewissen, meine Schriften zu widerrufen. Und ich glaube, das ist ein europäischer Höhepunkt, auf einmal das Gewissen. Ein einzelner Mensch handelt nach seinem persönlichen Gewissen. Der macht nicht, was der Papst ihm sagt oder was der Kaiser ihm sagt oder sein Herzog oder Graf, sondern er handelt nach seinem Gewissen, was er an der Bibel geschärft hat. Und das halte ich für den Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte.
Möglicherweise ahnt oder hofft Luther damals aber schon, dass man wieder versuchen wird, ihn zu retten. Dennoch war das Risiko enorm. 100 Jahre zuvor war Jan Hus nach seinem Prozess freies Geleit zugesichert worden und er endete dennoch auf dem Scheiterhaufen.
Jan Hus soll damals, so die Legende, gesagt haben, heute verbrennt ihr eine Gans, aber nach mir wird ein Schwan kommen, und deshalb war später für Luther oft auch der Schwan das Symbol, weil er sich tatsächlich in dieser Tradition gesehen hat. Aber tatsächlich Kritik an der Kirche, Kritik am Papst, das wurde alles massiv und auch mit Gewalt unterdrückt.
Und so wird auch Luther verurteilt. Mit dem Wormser Edikt wird ihm die Reichsacht auferlegt. Er verliert damit jegliche Existenzberechtigung und das nicht nur als Theologe und Prediger, sondern als Mensch. Doch noch vor Bekanntgabe des Urteils wird ihm erneut geraten, die Stadt zu verlassen. Von unterwegs schreibt er an den Kaiser.
Allerdurchlauchtigster und unüberwindlicher Kaiser, allergnädigster Herr. Mit christlicher Bereitwilligkeit habe ich mich angeboten, wenn ich des Irrtums überführt würde, der Erste zu sein, der meine Bücher ins Feuer werfen werde. Nun bitte ich noch einmal um Christi Willen aufs Alleruntertänigste, nicht zu dulden, dass ich von den Widersachern unterdrückt werde und Gewalt leide. Ich bin auch jetzt noch ganz bereit, mich von freien Richtern belehren zu lassen.
Einen zweiten Brief schreibt er an den Maler Lukas Cranach, der inzwischen zu einem treuen Freund geworden ist.
Lieber Gevatter Lukas, ich habe mich darauf eingelassen, mich zu verstecken. Wo, weiß ich selbst noch nicht. Auch wenn ich es vorgezogen hätte, durch die Hand der Tyrannen den Tod zu erleiden, kann ich den Rat guter Leute nicht abtun. Oh, wir blinden Deutschen lassen uns so jämmerlich von den Romanisten nahmen.
Um denen nicht in die Hände zu fallen, wird Luther auf dem Weg von Worms nach Wittenberg überfallen und entführt. Ein fingiertes Manöver. Entscheidender Helfer, wenn nicht gar Drahtzieher, ist erneut sein Landesherr, der sächsische Kurfürst.
Auf jeden Fall können wir sagen, dass Friedrich der Weise die schützende Hand über Luther gehalten hat. Und sonst wäre ihm ein anderes Schicksal, eher das von Jan Hus, wahrscheinlich doch sein Schicksal geworden. Wenn da Friedrich der Weise nicht gesagt hätte, ich rette diesen Mann, der dann ja vogelfrei war, jeder hätte ihn töten können, ohne dafür bestraft zu werden, dann hätte Luther das nicht überlebt, seinen Auftritt auf dem Reichstag zu Worms.
Unter anderem deshalb wird Kurfürst Friedrich später in der Geschichtsschreibung mit dem Beinamen der Weise geehrt. Die Chronisten des Vatikans hingegen beschreiben ihn nach einem Bericht eines päpstlichen Gesandten als fettes Murmeltier mit den Augen eines Hundes. Mitte Mai 1521 erreicht Luther sein Versteck und schreibt an einen seiner Mitstreiter:
Als ungeübter Reiter durch die lange Nacht ermüdet, bin ich ungefähr um 11 Uhr nachts im Finsteren zu meiner Herberge gekommen. Hütet euch, denn es ist ein grausames Edikt gegen uns erlassen worden. Der Herr aber wird ihrer lachen. In ihm gehabt dich wohl und grüße alle von mir in meinem luftigen Raum.
Der luftige Raum ist die Wartburg im thüringischen Eisenach, wo ihm sein Kurfürst Unterschlupf gewährt. Nachdem Luther unter dem Decknamen Junker Jörg 3 Wochen in dem mittelalterlichen Gemäuer festsitzt, schreibt er an Melanchthon:
Ich will nicht, dass ihr euch meinetwegen beunruhigt. Wir haben so oft vom Glauben und der Hoffnung geredet, die man nicht sieht. Wohlan, wir wollen einmal wenigstens in etwa diese Lehre erproben. Auch wenn ich untergehe, so wird dem Evangelium nichts verloren gehen. Selbst wenn der Papst alle angreifen wird, die mit mir halten, wird Deutschland nicht ohne Unruhe sein. Gott erweckt den Geist vieler, so dass es mir nicht wahrscheinlich erscheint, dass diese Sache mit Gewalt unterdrückt werden kann. Wenn man anfängt, sie zu unterdrücken, wird sie 10-mal größer werden. Ich will, dass du mit allen fröhlich bist. Ihr tut damit mir und Gott einen Gefallen. Und so gehabt euch wohl unter den Vögeln, die von den Zweigen singen und Tag und Nacht Gott aus allen Kräften loben, Luther.
Und Melanchthon weiß Luther zu beschäftigen. Schon länger ist angedacht, die Bibel so ins Deutsche zu übersetzen, dass sie von allen verstanden wird.
Weil Luther hat sich da gelangweilt. Ja? Er war jetzt Junker Jörg, sitzt da auf der Wartburg. Wer einmal auf der Wartburg war, weiß, das ist weit weg von allem. Ja. Und dann hat er die Zeit genutzt und das muss ihn richtig ergriffen haben. Also er hat das ganze Neue Testament in 11 Wochen aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt.
Es gibt zwar schon Übersetzungen, aber die sind kaum verständlich. Denn zu Luthers Zeit gibt es die deutsche Sprache genauso wenig wie das Deutschland.
Ich habe ein Beispiel mitgebracht von der Übersetzung von Psalm 23. Kennen die meisten Menschen, denke ich noch. Und da gibt es eine Übersetzung in der Mentelin-Bibel von 1466. Der Herr, der richt mich und mir gebrast nicht, und an der Stadt der Weide, da setzt er mich. Er führte mich ob dem Wasser der Wiederbringung, er bekehrt meine Seele. Und Luther übersetzt dann ins erste Mal auf der Wartburg: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lässt mich weiden in der Wohnung des Grases und nähret mich am Wasser guter Ruhe. Als ich es dann das erste Mal drucken, 1524, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lässt mich weiden, da viel Gras steht, und führet mich zum Wasser, das mich erkühlet. Und dann kommt, als er nochmal revidiert, 1531, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele. Das ist der Psalm, den wir heute noch kennen. Aber da sieht man in dieser Entwicklung, und als mich mal ein römisch-katholischer Kardinal gefragt hat, warum wir so an der Luther-Übersetzung hängen als Protestanten, und ich habe gesagt, das ist doch allein schon Bach. Also Bach hat Luther vertont. Und wenn du das Weihnachtsoratorium hörst, das ist eine Sprache, die einfach melodisch ist. Also Luther war ein Sprachgenie, das muss man schon so sagen.
Nach 10 Monaten auf der Wartburg fühlt sich Luther sicher genug, nach Wittenberg zurückzukehren. Sein Landesherr hält ihm nach wie vor die Treue. Luther darf wieder öffentlich lehren und predigen und er arbeitet weiter an seiner Bibelübersetzung.
Als er dann zurückkam nach Wittenberg, hat er angefangen mit anderen. Melanchthon war besser in Hebräisch, wie man weiß, als Luther. Also angefangen, den hebräischen Teil der Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Und wir müssen auch sagen, für vieles hatten die gar keine Worte. Also es wird berichtet, dass sie einmal einen Schlachter geholt haben zum Übersetzen, der ein Schaf vor ihren Augen ausgenommen hat und die deutschen Begriffe überhaupt, dass sie versucht haben, was ist das in Hebräisch, was da steht? Was ist das denn in Deutsch? Oder die Tiere ja aus dem alten Israel. Also sie haben gerungen um Sprache und ich finde das immer wieder so toll, wie kreativ Luther war. Ich habe ein paar Begriffe nur rausgesucht, ein paar Sprichwörter kennen wir alle, das Licht unter den Scheffel stellen, die Spreu vom Weizen trennen, solche Begriffe zu erfinden wie Lückenbüßer beispielsweise, muss man erstmal drauf kommen, oder Lockvogel, Feuereifer, Sündenbock, ja, Denkzettel. Also es ist ein dynamischer Prozess, in dem sie sich richtig Wörter ausdenken und erfinden. Und bis dahin Ostfriesen und Bayer konnten sich überhaupt nicht verstehen. Das waren alles Dialekte, die nicht vereinbar waren.
Unvereinbar mit Luther wird derweil das, was in den Reihen der Bauern entbrannt ist. Durch halb Europa ziehen sich Aufstände. Auch durch die deutschen Länder rein. Unter der Führung des Theologen und Predigers Thomas Münzer berufen sie sich auf die Lutherschrift von der Freiheit eines Christenmenschen.
Münzer war auf jeden Fall erstmal Anhänger Luthers. Aber Münzer hat eben die soziale Frage mitgedacht. Luther hat ganz von der Kirche und von der Theologie her gedacht und hat dann ja in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen 1520 geschrieben, der Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Der Satz geht allerdings weiter, der Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Also da meinte Luther eher, dass die Ordnung aufrechterhalten werden soll, während Münzer sich doch ganz stark den Forderungen der Bauern angepasst hat. Freiheit von Knechtschaft, Unterdrückung, von diesen wahnsinnigen Abgaben und dass jeder Mensch anerkannt wird als gleichwertiger Mensch, das ist natürlich für die Fürsten unerträglich. Die leben wie die Klöster auch, müssen wir sagen, von den Abgaben dieser armen Sklaven, kann man fast sagen. Und dann führt er die Bauern geradezu an mit der Regenbogenfahne und nur diese armen Bauern, die waren bewaffnet mit ein paar Sicheln. Dann kommt dieses richtige Heer, ausgebildete Reiter und vernichten die in kürzester Zeit bei der Schlacht zu Frankenhausen. Tausende sterben da, die werden niedergemetzelt. Ja, man sagt, das Blut floss nur so über die Äcker. Also der wird brutalst niedergeschlagen und Münzer wird dann auch nochmal ordentlich gefoltert und brutal ermordet. Aber eigentlich hat Münzer mit den Bauern die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen umgesetzt in soziale Forderungen. Im Grunde war es auch eine Konsequenz aus Luther.
Doch der wehrt sich. Zwar nur verbal, aber das aufs Brutalste.
Ein aufrührerischer Mensch steht bereits unter Gottes und des Kaisers Acht. Wer ihn als Erster erwürgen kann, tut recht daran. Denn gegen einen öffentlichen Aufrührer ist jeder Mensch sowohl Richter als auch Vollstrecker. Deshalb soll jeder, der kann, heimlich oder offen zuschlagen, erwürgen oder erstechen, so wie man einen tollwütigen Hund töten muss.
Ja, ich kann diese Schrift auch kaum lesen, weil sie ja menschenverachtend ist. Da muss man sagen, Luther war dann doch nicht dieser wagemutige Kerl, als der da übersteht in diesen ganzen Statuen aus dem 19. Jahrhundert, der die Bibel hochhält. Das ist der Reichstag zu Worms, Luther. Ja, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, das Symbol. Aber er hat dann doch Angst, dass die Ordnung im Lande in Chaos untergeht. Er hat wirklich Angst vor Chaos und die Fürsten sollen regieren. Er hat schon die Ordnung, in der die Menschen leben sollen, ganz stark geschätzt. Und so aufrührerische Bauern darf man dann auch niedermetzeln. Ich habe gesagt, Luther ist nicht nur ein feiner, sauberer Held, sondern hat wirklich da auch ganz schreckliche Seiten. Und das lässt sich heute für uns kaum lesen. Das ist so unerträglich.
Und es soll nicht Luthers einzige unerträgliche Schrift bleiben. Andersdenkende, Andersgläubige werden zum großen Feindbild. Als das Osmanische Reich nach Ungarn vorrückt, spricht er generalisierend von den Türken als göttliche Strafe. Und nachdem sein Ansatz, jüdische Gemeinden zu integrieren und dann zu missionieren, ins Leere läuft, ruft Luther wütend dazu auf, Juden zu vertreiben. Er wird zum Tyrann.
Ganz persönlich habe ich das Dilemma als Reformationsbotschafterin immer wieder erlebt. Die einen, wenn ich über Luthers Antijudaismus und auch Antisemitismus gesprochen habe, haben gesagt, wie können Sie unseren Luther so beschmutzen, sag ich mal. Und die anderen haben gesagt, wenn er das wirklich geschrieben hat, dann können wir nicht mehr lutherische Kirche sein. Also genau das ist ja das Spannungsfeld. Aber wir müssen sagen, dass Luther 1523 noch eine Schrift veröffentlicht hat, in der er schreibt, also so wie die Christen die Juden behandelt haben, da wäre ich auch lieber eine Sau als ein Christ geworden. Da nimmt er sie quasi noch in Schutz. Und er hofft wohl damals, dass die Juden, wenn sie seine Schriften lesen, begreifen, dass der ganze hebräische Teil der Bibel auf Jesus Christus hinweist. Weil das ist für ihn ganz klar. Aber er begreift dann, dass die Juden das ganz anders sehen. Außerdem müssen wir sagen, Luther hat wahrscheinlich nur einmal, maximal zweimal überhaupt Juden getroffen. Der wusste wenig über das Judentum. Also es gab da auch keinen theologischen Austausch, aber er ist im Alter so zornig und verbissen geworden. Ich habe immer gesagt, ich hätte mir gewünscht, er wäre vor 1543 gestorben, bevor er diese schreckliche Schrift gegen Juden verfasst hat, weil das ist eine Hasstirade gegen Juden und die haben die Nazis dann sogar noch benutzt, um mit Luther ihre Judenvernichtung zu begründen. Also er schlägt da um sich sprachlich, das ist unerträglich und das hat nichts mehr damit zu tun, was er 1520 von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt, dass die Menschen in Freiheit leben. Also dass dazu auch gehört Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit. Soweit kann er nicht denken.
Luthers letzte Lebensjahre sind geprägt von Feindbildern. Jeder Andersgläubige wird verteufelt. Der friedliche Reformator rückt in weite Ferne.
Ich denke, er kann irgendwann nicht akzeptieren, dass nicht die ganze Welt seine Meinung teilt und seine Einsichten seiner Bibellektüre akzeptiert. Also im Alter schlägt er wirklich verbal um sich, dass man sagen würde, hier hätte ihm jemand Einhalt gebieten müssen. Sagen, das geht nicht, das ist absolut inkonsistent auch zu dem, was du früher geschrieben hast. Also dieser zornige, hasserfüllte alte Luther, das tut einem richtig ein bisschen weh, wenn man diesen jungen, aufbegehrenden, leicht revolutionären Luther sieht.
Luthers letzte große Attacke richtet sich noch einmal gegen das Papsttum in Rom. 1545, als er Anfang 60 ist, schreibt er:
Die sind ja nicht nur einfach verrückt, sondern so tief und entsetzlich geistesgestört, dass sie nicht einmal wissen, wann sie der nächste Anfall überkommt. Du bist doch ein dummer Esel, du Papstesel, der rülpsende Esel in Rom, der aus seinem widerlichen Bauch herausfurzt. Er bettelt ja förmlich darum, dass ihm jemand einen Knüppel über den Hintern zieht, damit er sich endlich mal demütig beugt.
Im Jahr nach dieser Schrift stirbt Luther. Bis zuletzt mit an seiner Seite Philipp Melanchthon. Zum Begräbnis sagt er:
Ich möchte nicht darüber diskutieren, dass viele immer wieder darüber geklagt haben, Dr. Luther sei etwas zu hart und rau gewesen. Ich will ihn weder entschuldigen noch loben, sondern lasse es bei dem, was Erasmus von Rotterdam oft gesagt hat. Gott hat der Welt, in der Gebrechen überhand genommen haben, auch einen streng harten Arzt gegeben.
Ja, mir ist immer wichtig gewesen, ihn jetzt auch nicht zum Helden zu stilisieren. Ja, dieser makellose Held Luther, an dem man nichts kritisieren darf. Für mich persönlich ist an Luther wichtig, ihn in seiner wirklichen Genialität, gerade was Sprache betrifft, zu respektieren. Auch als Prediger habe ich eine große Hochachtung vor ihm, wenn ich seine Predigten lese. Und ich sehe aber auch seine schrecklichen Äußerungen über Menschen wie die Bauern oder auch über die Juden. Und da müssen wir noch sagen, wir können immer nur lernen aus solchen historischen Figuren. Und ich würde sagen, wenn ich heute mit Luther disputieren könnte, dann würde ich genau das zur Sprache bringen. Du bist doch deinen eigenen Ansprüchen gar nicht gerecht geworden in dem, was du getan hast. Und ich denke, das gilt für viele in der Geschichte. Und wenn du, Luther, mir gesagt hast, ich soll von der Bibel her denken, dann ist in der Bibel jeder Mensch Gottes Ebenbild, weil jeder Mensch von Gott geschaffen wurde. Und da, Luther, bist du doch ganz schön in die Irre gegangen.
Damit schließen wir das Kapitel Martin Luther. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meiner Kollegin Josie Müller und ganz besonders auch bei Margot Käßmann für ihre kluge, differenzierte und zugleich sehr persönliche Einordnung. Wenn Sie tiefer eintauchen möchten in diese History-Serie von The Pioneer, dann lohnt sich der Blick auf die weiteren Folgen von Grenzgänger auf thepioneer.de. Dort begegnen Sie historischen Figuren, die Deutschland und Europa geprägt haben. Nicht als Helden aus Bronze auf einem Sockel, sondern als Menschen aus Fleisch und Blut, widersprüchlich, wirkmächtig, oft verstörend, auch verstörend, aktuell übrigens. Wir erzählen von Katharina der Großen, von Karl Marx, von Otto von Bismarck und von Ludwig Erhard. Von Menschen also, deren Denken und Handeln bis in die Gegenwart hineinreichen. Also wenn Sie wissen wollen, wie Geschichte nachwirkt, dann hören Sie doch einfach rein. Die ganze Serie, höchst aufwendig, hörspielartig würde ich sagen, produziert, finden Sie auf thepioneer.de. Und den Link finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Grenzgänger. Pioniere der deutschen Geschichte. Zwischen Verfehlung und Vermächtnis. Ein Pioneer Original.